Es ist Dienstag, der 10. Dezember und das heißt, es ist wieder Zeit für Carbon und Laktat, dem Podcast der Zeitschrift Triathlon und Trimark.de. Ich bin euer, ja, Reporter. Wer bin ich eigentlich?
Wer bist du eigentlich? Sag doch mal.
Ich bin Lars, genau, und mir gegenüber sitzt
Jan Grüneberg, moin.
Moin. Falls wir uns so ein bisschen anders anhören, das liegt einmal daran, dass wir, ich hatte gerade Geburtstag, also bin ich ein bisschen älter geworden,
tada,
wieder weiser, aber wir sind in den neuen Räumlichkeiten unserer Redaktion.
So ist es, wir sind umgezogen.
Wir sind umgezogen, sprichwörtlich. Wir haben die alten Räume verlassen und sind jetzt in den neuen. Jan und ich hatten die Hoffnung, dass wir auch schon in den neuen Podcast-Raum einweihen können, aber da fehlen noch die Akustikpaneele.
Das stimmt, es hallt ziemlich, aber es ist alles aufgebaut. Wir haben einen Tisch, wir haben Mikros, wir haben so ein Soundboard. Also, und jetzt nehmen wir hier aber in einem, was ist das eigentlich, so ein Chillraum mit Couch?
Ja, wahrscheinlich so Player Corner hier, die Playstation.
Der Pokertisch wird auch aufgestellt.
Also hier wird für alles gesorgt auf jeden Fall. Deshalb steht wirklich noch viel an. Büroräume sind auf jeden Fall schon mal mit Stühlen und Tischen ausgestattet, aber natürlich muss noch der ganze andere persönliche Krempel irgendwie aufgestellt werden, damit hier alles wohnlicher wird. Es fehlen auf jeden Fall auch noch ein paar Bilder an der Wand. Aber das hält uns nicht davon ab, einmal heute bei der Druckabgabe nochmal sich ins Zeug zu legen und da alle Artikel wirklich einzuspeisen, damit die zur Druckerei kommen. Das ist auch so ein bisschen der Grund, warum heute Nils nicht dabei ist. Der hat nämlich den Stress und so sind wir beide eingesprungen. Außerdem ist es so, dass wir eigentlich einen ziemlich guten Überblick über das aktuelle Renngeschehen haben. Denn trotzdem wir so spät im Jahr sind, es ist immer noch nicht Schluss.
Das ist echt unfassbar. Die Saison geht schon so lange, wirklich. Seit Februar sind wir irgendwie jedes Wochenende damit beschäftigt, irgendwelche Triathlons zu covern. Schon Mitte Dezember, Anfang Dezember, die 73-WM, also quasi das letzte Highlight des Jahres, steht noch an jetzt am Wochenende. Und dann haben wir doch ein bisschen unseren Weihnachtsurlaub auch verdient.
Und dann geht's, glaube ich, am 13. Januar oder so schon mit dem ersten Rennen in Pucon wieder
ja,
los.
Ja, sag das noch nicht.
Ja, absolut. Also ich kenne es sogar aus eigener Erfahrung. Ich hatte die Ruderweltmeisterschaft 2010 auch in Neuseeland. Und dann, wenn wir normalerweise eingesprungen oder wieder angefangen haben mit dem normalen Training, die Saison aufzubauen, war es da so, dass wir ja gerade von der Weltmeisterschaft wieder zurückfahren. Da war es so, dass wir, das erste Novemberwochenende war es bei uns damals oder quasi so die erste Novemberwoche, was auch einfach unfassbar spät war. Im Gegensatz zu den ganzen Athleten, die jetzt bei der 73-WM sind, war es bei uns so, dass zwischen dem letzten Rennen und dem Rennen der WM wirklich so viel Pause war, dass es so ein bisschen so dieses Gefühl war, so diese Unbekannte wie vor dem ersten Rennen der Saison. Du wusstest nicht so richtig, wo du stehst, obwohl du die Saison bestritten hast. Du wusstest nicht, wo du stehst, weil es einfach wirklich so lange Zeit war. Und was für mich damals richtig merkwürdig war, dass so, ja, dann in der Woche, wo die WM zu Ende war, war ich auch noch in Auckland. Und da war es dann einfach so, dass da auch Weihnachtsschmuck und alles war. Und ich bin in kurzer Hose da rumgelaufen und es war wirklich für mich so das allererste Mal, dass ich so, Winterstimmung dann zu sommerlicher Zeit mitbekommen habe. Also das war richtig merkwürdig für mich.
Ich hatte bei uns im Englischbuch in der Schule, da erinnere ich mich noch dran, hatten wir irgendwie so ein Bild von einem Strand in Australien und dann stand einfach auf diesem Strand so ein Weihnachtsbaum. Das war so Weihnachten in Australien.
Also immer noch unvorstellbar für mich. Für mich ist wirklich so, Weihnachtszeit ist schon irgendwie eher die kältere Zeit, wobei es ja hier auch nicht mehr ganz so ist, aber das war auf jeden Fall so das große Merkwürdige. Aber es ist auf jeden Fall, wenn wir so ein bisschen Richtung 73-WM nochmal darauf kommen, ist es auf jeden Fall, finde ich, für die Athleten schon, auch wenn sich's immer mehr dahin entwickelt, dass die Saison einfach lang ist, echt eine ziemliche mentale Probe, sich auf so eine lange Saison vorzubereiten, dabei zu sein und eben jetzt kurz vor Weihnachten auch nochmal komplett die Leistung abzurufen. Wer die Favoritinnen sind, wer die Favoriten sind, werden wir am Ende besprechen, dass wir damit rausgehen. Aber wenn wir jetzt einmal zurückblicken aufs letzte Wochenende, war auch ein kleines Rennen. Und zwar war da Mr. Zone 2 Morgan Pearson am Start. Und zwar beim Ironman 73 Indian Worlds. Eigentlich war ja auch so ein bisschen die Überlegung, ob Lionel Sanders mit am Start ist oder ob Lionel Sanders die 73 WM macht oder eben Indian Worlds. Wurde auch herzlichst eingeladen von Morgan Pearson auf ein richtig ordentliches Rennen. Vielleicht hat er ja schon die Vorahnung, dass so die Strength of Field nicht ganz so tief sein wird, wie erwartet. Aber Morgan Pearson kam so ein bisschen seiner Favoritenrolle gerecht.
Ja, auf jeden Fall. Man kennt ihn ja als sehr schnellen Läufer. Und das hat er mal wieder unter Beweis gestellt. Ist natürlich von der Kurzdistanz kommt auch ein starker Schwimmer. Und genau aus diesem Grund war er auch dann direkt vorne mit aus dem Wasser raus als Zweiter und hatte dann auf dem Rad tatsächlich noch eine Panne. Hat dann da nochmal so eine gute Minute verloren. Da hatte er Glück, weil dann der Bike-Service quasi direkt bei ihm vorbeigekommen ist und ihm ein Ersatzrad gegeben hat. Da hat er nur so gut eine Minute verloren und hat dann mit dem zweitschnellsten Lauf des Tages alles dingfest gemacht.
Du sagst es, man wundert sich so ein bisschen, Morgan Pearson, derjenige, der wirklich dafür bekannt ist, richtig schnell zu laufen, hat hier nur die zweitschnellste Zeit. Beim Valencia-Halbmarathon war er ja auch schon richtig schnell unterwegs. Da hat er ja auch so ja knapp seine Zielzeit verpasst. Der wollte ja, glaube ich, unter die 61, ich weiß gar nicht mehr. Ich hatte neulich mit Nils drüber gesprochen.
Ich glaube, er war mit einer Stunde 1 irgendwas gemeldet.
Genau, und er wollte unter die Stunde kommen. So war das. Oder er wollte unter die Stunde 1 kommen. Irgendwie so war das. Auf jeden Fall fehlten ihm 7 Sekunden, die da irgendwie den Ausschlag gegeben haben, dass er da richtig zufrieden war. Jetzt war es auf jeden Fall so, dass er eben seiner Favoritenrolle da schon so ein bisschen gerecht wurde. Du sagst, es kommt von der Kurzdistanz, zeigt einfach auch seine Schwimmstärke. Anderer Fettleberg, Swick, Fettlethorn quasi, der Norweger, auch von der Kurzdistanz, hat die schnellste Zeit im Wasser abgeliefert. Die beiden kennen sich ja auch von einigen Kurzdistanzrennen. Was kann man sagen? Letztendlich kein extrem starkes Feld. Morgan Pearson wurde seiner Rolle gerecht, hat auch gezeigt, dass er schnell laufen kann. Schnellste Laufzeit. Anderer Amerikaner, Connor Weaver, mit einer 1:08:08, also genau 2 Minuten schneller. Dennoch reicht es für Connor ja nicht für die Top 10, dadurch, dass einfach das Radfahren anscheinend noch nicht ganz so ausgebildet ist wie sein Schwimmen und sein Lauf oder vor allem die Laufleistung. Wir hatten auch mal geguckt, in diesem Jahr hat er auf jeden Fall schon mehrfach bewiesen, dass er sehr schnell laufen kann, Connor Weaver. Aber für Morgan Pearson könnte es halt schon so der Auftakt sein, dass er Richtung der Mittel- und Langdistanz jetzt sich orientiert.
Ich habe mir auch seine Radposition mal angeguckt. Bei Instagram hat er ja ein bisschen was gepostet, auch ein längeres Reel. Und so richtig gut auf dem Rad sitzt er noch nicht, würde ich sagen. Da ist noch auf jeden Fall Verbesserungspotenzial. Und das bedeutet einiges, wenn da noch so viel rauszuholen ist und er sich erstmal an die Position gewöhnt und so und da auch noch ordentlich Kilometer in TT-Position fahren kann.
Ja, wenn du dir anguckst, ich meine, er ist jetzt eine 2:05:38 gefahren. Wenn wir sagen, dass er da die Minute vom Bike-Service rausrechnet, ist er immer noch bei einer 2:04:38 und damit ist er dann so im Bereich irgendwie 10 bis 12. Schnellster auf dem Radkurs war 2:40:00 Dylan Gillipsy, auch ein Amerikaner, am Ende 13. geworden. Das sind dann halt schon auch immer noch 4 Minuten eben auf 90 Kilometer, was da halt schon einen guten Ausschlag geben kann. Und Dylan Gillipsy ist ja auf jeden Fall keiner derjenigen, die man irgendwie ganz groß auf dem Radar haben muss. Deshalb, da auf jeden Fall noch eine Verbesserung. Wahrscheinlich auch so, insgesamt für ihn halt auch was Neues, nicht im Pack zu fahren und nicht vom Windschatten zu profitieren.
Aber es waren auch viele, du hast ja gerade schon Fettlethorn angesprochen, die von der Kurzdistanz kommen. Der andere Norweger wäre noch am Start, Sebastian Wernersen, der ist ja auch eigentlich auf der Kurzdistanz unterwegs. Was mich gerade noch überrascht hat, ist, dass Bart Arnutz auch wieder am Start war, der ja noch vor kurzem den Ironman Cozumel gewonnen hat, wo Nils und ich in der letzten Folge auch schon drüber gesprochen haben, dass man den eigentlich irgendwie nicht so auf dem Schirm hat und der immer so unterm Radar ist, aber dann irgendwie kommt er doch zwischendurch mal wieder. Jetzt ist er wieder Vierter geworden, auf einer Mitteldistanz auch. Also und das bei den ganz schnellen Jungs mit von der Kurzdistanz und so und bei den jungen Athleten. Also Der blüht nochmal richtig auf jetzt hier zum Jahresende.
Ja, aber du, wenn du dir da anguckst, der Belgier musste auch einfach richtig hart in die Pedale treten. Nach dem Schwimmen hatte er einfach mal schon 4 Minuten Rückstand. Da zeigt sich wirklich der Unterschied zwischen der zwischen den Kurzdistanzathleten und doch eher denjenigen, die eventuell auf die Langdistanz spezialisiert sind. Aber ja, wie du sagst, also Bart Arnold immer so ein bisschen unterm Radar, hat es jetzt aber nochmal hinten raus mit 2 guten Rennen im Jahr dann doch noch geschafft, da so ein bisschen wieder auf die Bildschirmfläche zu kommen.
Ja, auf jeden Fall.
Ja, aber das war nur eine Sache. Es gab noch eine andere Sache, die am Wochenende oder ja, so was Sonntag oder Montag richtig für Wirbel gesorgt hat. Aber bevor wir da hinkommen, der erste Werbepartner.
Diese Folge wird euch präsentiert von Ministry, denn der Winter ist die beste Zeit, um bei der Ernährung rechtzeitig die Weichen für die neue Saison zu stellen und Produkte zu testen, die bei Wettkämpfen helfen können, das volle Leistungspotenzial abzurufen. Daher hat der Sporternährungshersteller Ministry ein spezielles Angebot. Mit dem Code TRIMAC50, alles groß, TRIMAC zusammen, 50, erhaltet ihr nämlich 50% Rabatt auf die Probierbox von Ministry. Dieser Code gilt bis zum 31. Dezember unter www.ministry.com.
Alles Weitere findet ihr auch nochmal in den Shownotes.
So ist es.
Ja, Jan, von was sprechen wir? Was hat für Wirbel gesorgt? War es ein Erdbeben?
Sie werden nie glauben, was hier passiert ist.
Sie werden nie glauben, was in der Triathlon-Welt passiert ist.
Ja, irgendwann ist es, ich weiß gar nicht mehr wann, ich glaube am Sonntag ist es, also am Sonntagabend ist es irgendwie aufgebrannt. Gustav Iden und Christian Blumfeld sind nicht mehr bei Olaf Alexander Buh.
So ist es. Auf welche Ideen kommt er? Also, genau, es kam heraus oder es wurde auf jeden Fall in Social Media hart diskutiert, dass Christian Blumfeld und Gustav Iden sich von ihrem langjährigen Trainer Olaf Alexander Buh getrennt haben, der ja so ein bisschen für die The Norwegian Method bekannt ist und bei der auch wirklich groß gemacht haben und man die drei ja wirklich so als ein Team kannte, beide auch so ein bisschen ihre Alleinstellung hatten und gar nicht so hundertprozentig im Team mittrainieren mussten und da immer wieder Sonderlösung kam. Auf jeden Fall stand es jetzt im Raum. Ich glaube, ein paar Stunden später wurde dann selber von Christian Blumfeld und Gustav Iden einmal gepostet, dass alles in Ordnung ist. Sie waren im Zoom-Meeting oder auf jeden Fall im Videocall mit Olaf Alexander Buh zu sehen und hatten das Ganze dann wie revidiert. Aber wir können euch jetzt sagen, dass es auf jeden Fall so sein wird, dass sie auf jeden Fall trainingsplanmäßig getrennte Wege gehen werden.
Genau. Wir hatten nämlich Kontakt mit dem, es ist der Cheftrainer des norwegischen Triathlonverbandes, ne?
Genau, mit dem Cheftrainer des norwegischen, der norwegischen Nationalmannschaft. Das ist quasi so derjenige, der ganz oben sitzt und die Strippen zieht. Auch immer wieder für die Gesamtplanung und Ausrichtung vom olympischen Triathlon in Norwegen zuständig ist. Mit Frode Jermstad. Und er hat uns jetzt mitgeteilt, dass es wirklich stimmt, dass Christian und Gustav nicht mehr mit Olaf Buh zusammen trainieren. Es wird so sein, dass diese ganzen Namen, ich sag's euch, dass Olaf Buh eben, so wie er es schon angekündigt hatte, Richtung, seine Augen Richtung Radsport gewendet hat und da gerne schon einen Ticken mehr einsteigen will. Er ist ja schon als sehr guter Wissenschaftler bekannt und diesen wissenschaftlichen Service oder Wissen wird jetzt auf jeden Fall UNOX in Anspruch nehmen. UNOX ist ja die norwegische Radprofimannschaft. Viele werden es wahrscheinlich kennen, diese roten und gelben Trikots. Und dort wird Olaf Alexander Buh auf jeden Fall der Cheftrainer sein oder der Leiter fürs Training. Und daraufhin hatten halt alle drei anscheinend gesagt, dass sie auf jeden Fall, was so die Trainingsplanung angeht, nicht mehr weiter zusammenarbeiten werden. Aber es hört sich alles viel wilder an, so wurde es auch gesagt, als es ist. Also da ist überhaupt kein Gräuel, sondern sie werden auch immer noch weiter zusammenarbeiten. Und zwar wird es so sein, dass Olaf Alexander Buw eben für alle Tests weiterhin den beiden zur Verfügung steht und da eben mit denen zusammenarbeitet. Auf die Frage, wie es jetzt eben mit beiden aussieht, mit Gustav Iden und Christian, Gustav Iden und Christian Blumenfeld, ist es so, dass dort noch nicht hundertprozentig bekannt ist, ob sie jetzt einen neuen Trainer haben oder in welche Richtung es geht. Auf jeden Fall hieß es, dass Christian Blumenfeld sein Training erstmal komplett selber steuert und da eben weiterhin in Absprache mit Bu ist, aber eben so, was so diese Gesamttrainingsplanung angeht, nicht mehr von ihm als Head Coach betreut werden. So ist auf jeden Fall der Stand. Also da kann man auf jeden Fall sagen, alles halb so schlimm, wie die Headline ist, dass sie sich getrennt haben. Sie arbeiten da in...
Es haben sich noch alle lieb.
Es haben sich noch alle lieb. Auf jeden Fall, auf gewissen Ebenen arbeiten sie noch zusammen. Aber sie haben ja auch schon eine langjährige Zusammenarbeit, das hat er auch gesagt. Und vielleicht ist es dann auch gut, neue Impulse zu bekommen. Darauf angesprochen, inwiefern quasi der norwegische Verband mit beiden weiterhin plant, ist es so, dass, oder er plant auf jeden Fall Richtung 2028 eigentlich mit beiden erstmal wieder im Team. Das heißt, nächstes Jahr wird es schon noch so sein, dass der Fokus auf der Langdistanz liegt. Hatten ja auch beide Norweger gesagt, dass sie da gerne in Richtung der Ironman Pro Series unterwegs sind. Mhm. Laut Aussage von Frode Jermstad wird es schon so sein, dass wenn sie da eventuell eine Wildcard Richtung T100 bekommen, dass sie die auch in Anspruch nehmen werden. Aber er plant erstmal mit beiden im Team, würde sich sehr freuen, beide im Team zu haben. Und es ist aber nicht so, dass das Team um die beiden rumgebaut wird, sondern sie werden Teil des Teams sein. Sie haben insgesamt eben eine sehr gute Basis mit denen, die jetzt auch schon bei den Olympischen Spielen dabei waren und sind jetzt so ein bisschen am Gucken, wen man da eventuell bekommen könnte. Es gibt zum Beispiel ein sehr gutes, junges Talent bei den Männern, wo die Werte sehr stimmen, also Schwimmen und Laufen passt ziemlich gut, so alles, was sich die Norweger vorstellen. Erik Grande heißt er, ist 20 Jahre, aber wo sie da halt noch so ein bisschen arbeiten müssen, ist, dass sie es da irgendwie hinbekommen, dass er auch beim Rad die Leistung bringt, um da dran zu sein. Das gleiche eben bei den Frauen, auch mit einer 20-Jährigen. Das heißt, die Norweger sind so erstmal relativ zufrieden. Im Verband gibt es auch soweit Umstrukturierungen, dass sie eben jetzt ein gemeinsames Trainingszentrum komplett aufbauen wollen für den Triathlon in der Nähe vom Olympiastützpunkt in Oslo. Drammen ist quasi so diese kleine Stadt, wo sie jetzt ihren Stützpunkt aufbauen wollen. Und damit werden die Weichen für eine erfolgreiche Olympiade Richtung 2028 und eben auch Richtung 2032 gesetzt. Und Ziel von denen ist es halt schon eher nochmal Richtung einer Einzelmedaille zu gucken. Das meinte er, ist so das Hauptaugenmerk. Aber sie werden auf jeden Fall versuchen, eben die Leistung der einzelnen Athleten so weit zu verbessern, dass sie sich im WTCS-Ranking nach oben arbeiten und dann Richtung der Deadline für die Qualifikation von 2028 mindestens 2 bis 3 Athleten drunter haben, sodass sie da halt schaffen, auch eine Mixed-Relay zu stellen. Und wenn das der Fall ist, dann hofft er, dass sie eventuell auch 3 Männer mitnehmen können, sodass einer eventuell dann für die Staffel in Frage kommt. Das nehmen sie auf jeden Fall mit. Aber ansonsten ist es so, dass sie da schon eine langfristige Planung haben und hoffen, entweder 28 oder 32 da mit einer Einzelperson auf jeden Fall kompetitiv im Medaillenranking zu sein.
Genau. Wenn du sagst, dass Christian Blumenfeld und Gustav Iden dann erstmal weiter auch im Olympiakader sind, glaubst du, die haben noch mal Bock auf die Olympischen Spiele?
Oh, ich glaube, man muss sich die beide so ein bisschen anders betrachten. Also bei Gustav Iden weiß ich nicht, da finde ich, ist so ein bisschen die Gefahr. Wir hatten ja dieses Jahr auch schon mal darüber gesprochen, ob es eventuell bei ihm so die Gefahr ist, dass er so einem Ziel hinterherrennt, was er eventuell nicht erreicht. Ich glaube, dieses Jahr hat das eigentlich ziemlich gut hinbekommen mit den 2 Mitteldistanzen, die er ziemlich auch Spaß gemacht hat und dann einfach diesen Antrieb wieder ins Training zurückzukommen und Hawaii ja so als den Main-Fokus zu haben, als den Hauptgrund für sein Training. Natürlich war es jetzt so, dass er da nicht irgendwie großartig konkurrenzfähig war, aber ich glaube schon, dass so für Gustav Iden doch eher die Mittel- und Langdistanz das ist, wo er sich hinorientieren müsste, weil so dieser Punkt. Man muss natürlich auch sehen, wie sich so diese Dynamik bei den Olympischen Spielen oder bei der Kurzdistanz entwickelt hat. Und ich glaube einfach, dass es schon so sein könnte, dass er sich vielleicht qualifizieren könnte im eigenen Lager, aber auch sehr hohe Konkurrenz hat, ja, und dass es dann nicht dahin ausartet, dass er denkt so, ah, ich will noch mal zu den Olympischen Spielen und so einem Traum hinterherrennen.
Ja, weil das denke ich mir nämlich, weil er dieses Jahr die Quali verpasst hat für Paris,
ja,
dass er dann quasi noch einmal unbedingt zur Olympia will und deswegen noch mal irgendwie alles auf eine Karte setzt, um dann, ja, für Los Angeles die Quali zu holen.
Aber sehe ich bei Gustav Iden wirklich so, also ich, ja, so ein bisschen gefährlich, dass er da so dem Ding hinterherrennt und ist, ja, dann eventuell so die Jahre, die er vielleicht jetzt noch richtig gut dann auf der Mittel- und Langdistanz hat oder so, dann eventuell so ein bisschen verpasst dadurch, dass er diesem Ziel LA hinterherrennt. Mhm. Bei Christian Blumfeld sehe ich so ein bisschen anders. Ich glaube schon, dass der konkurrenzfähig ist. Aber da muss natürlich auf jeden Fall bei ihm so eine gewisse Entscheidung dann irgendwann auch gefällt werden, weil aus meiner Sicht so ein Ding zu den Olympischen Spielen fahren, um dahin zu fahren, ich meine, der wurde vor 4 Jahren Olympiasieger oder vor 3 Jahren, finde ich, ist dann auch irgendwie so, dass er dann, also dann finde ich, muss er irgendwie Richtung Ende nächsten Jahres, muss er da irgendwie ehrlich zu, ja, sich sein, ob er da sieht, dass er da eine Medaille holen kann oder nicht.
Ich fand auch die, ja, ich fand auch die Entwicklung bei ihm irgendwie ganz komisch, weil dann war er so, ja, okay, ich mache Olympia, ich werde Olympiasieger zum zweiten Mal. Dann war Olympia, oder dann hat er vor den Olympischen Spielen noch gesagt, ach, ich werde Radprofi. Dann einfach so. Auch als, das fand ich eh so aus dem heiteren Himmel gegriffen. Warum genau das? Okay, er braucht eine neue Herausforderung. Er will die Tour de France gewinnen. Aber wenn er mal sich die, also den Vergleich haben wir auch gemacht, wenn man sich mal die Spezialisten anguckt, die eine Tour de France gewinnen können. Ich weiß nicht, ob er da mit auf diese Werte überhaupt noch kommt in den nächsten Jahren. Und dann laufen die Olympischen Spiele nicht gut, dann wird er nur Zwölfter, dann wird er auf einmal kein Radprofi mehr und dann will er doch Hawaii gewinnen, dann läuft Hawaii kacke. Und jetzt, ja.
Ja, also genau. Also ich glaube auch, dass der Fokus schon gesetzt werden muss. Ich meine, als Sportler, der wirklich schon fast alles erreicht hat, bis auf den Hawaii-Sieg, sind es natürlich schon immer so die Frage, wie kann er sich wieder motivieren und sich herausfordern und da eventuell neue Reize setzen. Er sagt ja selber, dass er so das Gefühl hat, dass sie das Timing von der Vorbereitung Richtung der Olympischen Spiele von Paris nicht hundertprozentig hinbekommen haben, dass er irgendwie diesen Eindruck hatte, dass er dann nicht ganz fit an der Startlinie steht oder ihm da so ein bisschen was fehlt. Mit dem Rennen dann in Frankfurt hat er auf jeden Fall gezeigt, dass er schon ein gewisses Level hat, was auf jeden Fall für die Langdistanz richtig gut war. Ob es dann für die Kurzdistanz ausreichend ist, ist so ein bisschen die Frage. Und natürlich, ich meine, wir wissen, dass Christian Blumenfeld schnell laufen kann. Aber wenn man sich so die Entwicklung anguckt, was Alex G. zum Beispiel in Paris abgerissen hat oder auch Hayden Wild, dann muss man sich da schon die Frage stellen, ob auch mit einem hundertprozentig fitten und vorbereiteten Christian Blumenfeld so ein Ergebnis dann auch wirklich für ihn möglich ist.
Ja.
Also er braucht ja schon auch so eine gewisse Renndynamik, damit ihm das alles in die Karten spielt.
Vor Paris hat man ja schon gesagt, wahrscheinlich wird der Sieger unter 29 Minuten laufen müssen. Das war dann zwar am Ende nicht der Fall, aber ich denke mal, das wird ja für Los Angeles nicht anders aussehen. Das entwickelt sich ja auch noch in den nächsten 4 Jahren immer weiter. Und da wird man mit Sicherheit unter 29 Minuten laufen müssen, um Olympiasieger zu werden. Und ich will jetzt nicht wieder aufs Alter hinaus, aber er ist dann vielleicht auch nicht mehr der Jüngste.
Ja.
Natürlich spielt das Alter nicht so eine Rolle, haben wir dieses Jahr gesehen. Auf der Kurzdistanz ist es meiner Meinung nach aber immer noch was anderes als auf der Langdistanz.
Definitiv. Also so diese kurzen, spritzigen Sachen sind natürlich etwas so ein bisschen mehr für die jüngeren Sportler. Nichtsdestotrotz könnte er es schaffen, aber es ist natürlich echt eine Frage, wie ist der Radkurs aufgebaut? Ein schwieriger Radkurs wird ihm sicherlich nochmal mehr entgegenkommen als anderen Athleten, aber boah, da das dann irgendwie so hinzukriegen, dass da wirklich dann der Punkt ist, dass er dann ja in dem Bereich ist, dass es dann beim Laufen wirklich so ausreicht, dass dann, keine Ahnung, ein Hayden Wild, ein Alex G., wer da noch alles kommt, ja, wirklich die nicht die Chance haben, da die Lücke zu schließen, das wird, glaube ich, schon extrem schwer. Und da muss ja Lauf- und oder Rad- und Laufkurs schon so einen hohen Anspruch mitbringen, wo ich nicht glaube, dass es so sein wird.
Also, wir sehen Christian Blumfeld eher auf der Langdistanz, höre ich daraus.
Ich glaube schon. Also, vielleicht versucht er es nochmal, aber nächstes Jahr auf jeden Fall. Und dann muss man mal gucken,
ja,
Ich könnte mir auch vorstellen, dass er in 2 Jahren eben dann auch nicht sagt, dass er zurückwechselt, weil so dieses Ziel Hawaii dann doch noch so wie so ein
Damoklesschwert. Ja, das kann ich mir auch nicht vorstellen. Also Hawaii macht er auf jeden Fall nochmal. Ja, also das ist ja das Einzige, was er noch unbedingt erreichen will. Er will einmal auf Hawaii gewinnen.
Ja, das muss er. Damit er, also wir hatten ja im Triathlon-Special, haben wir ja darüber geschrieben, wer ist die Goat? Ich glaube, das ist so der Punkt, was ihm richtig fehlt dafür. Also, ich meine, er hat die WM in St. George gewonnen, er ist 73 Weltmeister, er ist Olympiasieger.
Eigentlich hat er ja alles.
Eigentlich.
Da ist nur diese blöde verschobene WM nach St. George, du hast gesagt.
Ja, aber genau. Also man darf auf jeden Fall gespannt sein, aber deshalb glaube ich schon, dass es bei ihm eventuell auch eben in 2 Jahren eher auf der Mittel- und Langdistanz bleibt, weil er da einfach schon dieses Ziel Hawaii hat. Ich meine, ansonsten wäre es so, dass man schon wieder bis 2028 gucken muss und wartet, weil man sagt, man fokussiert sich komplett darauf.
Ja.
Puh, und das sind ja dann auch schon nochmal ein paar Jahre, die ins Land gehen. Aber ja, mal gucken. Die Hoffnung von Frode Jemstad ist auf jeden Fall da, dass sie erstmal das Team bereichern und da mittrainieren, dass sie sich alle gegenseitig ansticheln, um dann nach oben zu kommen.
Das glaube ich auch. Also wenn du die beiden, ich sag mal, die größten Talente der letzten Jahre im Triathlon irgendwie in deinem Team hast, um da dann die neuen Talente, die dann jetzt noch nachkommen für die nächsten Olympischen Spiele und dann auch langfristig für die längeren Distanzen irgendwie aufzubauen, und du hast Christian Blumfeld und Gustav Iden irgendwie als Mentoren oder so dabei. Das ist schon geil.
Absolut, das ist ja auch Anspruch. Ich meine, es ist ja jetzt nicht so, dass sie keine Leistung bringen, wenn wir sagen, sie sind eventuell nicht ganz so spritzig. Allein im Training, gemeinsam im Schwimmen, Rad- und Laufeinheiten, das ist ja der Wahnsinn, was da wie motivierend es sein kann. Und als jüngerer Athlet, wenn ich da komme und eventuell ein 20-Jähriger bin und dann immer wieder mit denen zusammen trainieren kann und da von der gesamten Teamdynamik lebe, das ist ja, glaube ich, schon so der Punkt. Und das ist eben auch das Ziel von dem Chef, Trainer, dass sie es hinkriegen, in Drammen so ein Gefühl aufzubauen. Mhm. Er kommt aus dem Skilanglauf, ist es irgendwie sehr bekannt dafür, dass die Norweger alle eng zusammen trainieren und einen Stützpunkt haben. Die Erfolge geben ihnen ja da auch recht. Von daher ist es, glaube ich, so, dass eben so eine Leistungszentrierung auf jeden Fall hilfreich sein kann. Wie es aussieht, wird Christian Blumfeld auch auf jeden Fall häufiger auch in Norwegen sein, als das vielleicht in den letzten Jahren war. So auf jeden Fall mit dem Augenschmunzeln gesagt, dadurch, dass er sich vor kurzer Zeit auch in Bergen erst gerade ein Haus gekauft hat und da schon so ein gewissermaßen ansässig wird. Ja, darf man sehr gespannt sein. Auf jeden Fall echt interessante Pläne. Immer wieder spannend, finde ich, auch so im olympischen Bereich quasi in andere Länder reinzugucken, wie es da läuft, wie es da praktiziert wird. Und ich glaube schon, dass sie davon profitieren können. Wenn sie nicht im olympischen Kader sind, wäre es dann halt so, dass sie halt schon da so wie jetzt so ein bisschen mehr auf sich allein gestellt sind, gucken müssen. Der Bruder von Gustav Iden, Michael Iden, ist auf jeden Fall halt auch der Trainer der Nationalmannschaft. Also das ist quasi so ein bisschen die ausführende Gewalt von Frode Jermstad, und die beiden bilden da das Team für die Mannschaft.
Also wir fassen zusammen, Blue ohne Bu. Und
keine gute Ideen. Genau.
Was mich noch beschäftigt gerade, die haben ja auch diese Centera Technology zusammengegründet. Hast du da irgendwas rausgefunden, wie das weiterlaufen soll?
Nee, habe ich nicht. Meine Vermutung ist, dadurch, dass sie nicht mit Greuel auseinandergegangen sind und eben für die ganzen Testzwecke Olaf Alexander Wu immer noch zuständig ist und diese ganze Geschichte ja eigentlich hauptsächlich auf den ganzen Testdaten etc. besteht, glaube ich schon, dass da die Zusammenarbeit weitergeht. Aber da habe ich auch keine weiteren Informationen.
Aber wir bleiben dran. Wir halten euch auf dem Laufenden bei allen Entwicklungen.
So ist es. Jetzt können wir eigentlich sagen, beide sind nicht mit bei der 73 WM.
Das ist richtig.
Obwohl, ich weiß gar nicht, hat sich Gustav Iden rein theoretisch qualifiziert? Er hätte wahrscheinlich einen Slot annehmen können. Ne? Ich bin mir gar nicht so sicher.
Ich glaube nicht.
War er jeweils außerhalb der Ränge? Auf jeden Fall beide Norweger jetzt nicht am Start. Haben auch gesagt, sie haben eine sehr ausgiebige ja, Off-Season-Genossen, sind dann mit 12x1000 Meter auf der Laufbahn direkt aus der Off-Season wieder,
was man mal so macht,
wieder direkt ins Training gestartet und damit ja, sind sie zurück im Trainingszirkus und auf jeden Fall nicht mit in Taupo in Neuseeland, wo am kommenden Wochenende die Ironman 70.3 Weltmeisterschaft stattfindet.
So ist es. Aber bevor wir darüber sprechen, machen wir noch einmal Werbung. Diese Folge wird euch präsentiert von Patent Way, das innovative Molkeprodukt des Startups Dr. Prima, Rebel for Happiness. Patent Way ist das erste und einzige vollständig fermentierte Whey-Protein-Hydrolysat, in Klammern WPH, also reines Aminosäurepulver. Es unterstützt den Muskelaufbau optimal, verkürzt die Regeneration und ist extrem gut verdaulich. Dank patentierter Herstellung schmeckt Patent Way zudem nicht bitter. Es ist das ideale Nahrungsmittel für alle, die sportlich viel erreichen wollen. Unter dem folgenden Link könnt ihr euch 20% auf eure Bestellung bei Dr. Prima sichern. Und zwar unter rebel-happiness.com/discount/triathlon. Oder einfach den Rabattcode Triathlon im Warenkorb eingeben. Alle weiteren Informationen natürlich auch wie immer in den Shownotes.
Sehr gut. 73 WM in Taupo. Taupo auf jeden Fall kein unbekanntes Pflaster, was den Triathlon angeht. Schon etliche Rennen. Jetzt haben sie sich für den oder für die Weltmeisterschaft beworben gehabt und haben sie bekommen. Wenn wir zuerst auf den Racekurs eingehen, fällt auf, dass es eben ein Punkt-zu-Punkt-Schwimmen ist. Mhm. Also man springt auf einer Seite rein, schwimmt knappe 300 Meter raus und dann parallel zum Ufer, bevor es dann ja wieder einen Linksturn gibt und dann Richtung Land geschwommen wird. Also eigentlich relativ easy. Die letzten Tage war es teilweise sehr choppy, das Wasser, also wirklich sehr unruhig. Man muss dazu sagen, dass der Lake Taupo zu einem der größten Seen gehört und da auf jeden Fall ja schon auch bei gewissem Wind richtig hart werden kann. Und ansonsten der 90 Kilometer Bike-Kurs sieht soweit eigentlich ja, sehr interessant aus, hat jetzt nicht unbedingt viele Höhenmeter, also 374 Höhenmeter kommen zusammen, aber was auf jeden Fall immer gesagt wird, ist, dass die Strecke oder der Asphalt in Neuseeland extrem rau und kräftezehrend ist.
Ja. Wir haben auch, also du hast schon angesprochen, wir haben nicht viele Höhenmeter, aber wir haben direkt am Anfang ein paar Wellen und dann am Ende nochmal einen etwas längeren Anstieg. Ich habe schon am gestrigen Montag mit Caro Pole gesprochen. Die meinte auch, dass der Radkurs wirklich schon schwieriger ist, als er irgendwie aussieht, dass das schon in sich hat. Also ich glaube, das wird ein richtig schnelles Radfahren auch, weil es in der Mitte auch ein ganz gutes Stück immer ziemlich lang flach ist. Und dann am Ende könnte man nochmal attackieren, wenn man lustig ist auf dem letzten Anstieg.
Absolut. Vor allem ist es so, dass es wirklich so eine kleine Welle ist, die hochgeht. Oder es sind 641 Höhenmeter so rum. Hm. Die 374 sind quasi die Starthöhe und die Ankunftshöhe. Aber es sind 641 Höhenmeter, also ein Ticken weniger als in St. George auf jeden Fall. Man hat halt Richtung Ende, genau bei Kilometer, was ist, 48 oder so, beginnt der Anstieg bis, Kilometer.
Du bist bei Meile.
Ich bin bei Meile, genau. bei Kilometer, was ist es, irgendwie 75 und geht dann hoch bis auf 85. Die letzten 5 Kilometer sieht dann eher so aus, als ob es nochmal runter geht. Mhm. Also wer da die Attacke setzt, hat auf jeden Fall die Chance, sich eventuell bei der Runterfahrt wieder so ein bisschen zu erholen, wobei es nicht so ein ganz steiles Stück ist wie beim Ironman oder bei der 73 WM in St. George, wo es ja dann wirklich richtig lang bergab ging.
Ja.
Laufstrecke hat Caro Pole etwas dazu gesagt, weil was auffällt, sind auf jeden Fall 3 richtig, ja, gute kleine Huppel in der Topografie der Karte.
Da haben wir jetzt leider nicht explizit gesprochen, aber du sagst es, es sieht sehr abenteuerlich aus, es sieht auch sehr steil aus. Ich glaube, da ist einfach eine große Erhebung. Vielleicht ist es auch eine Brücke oder so. Aber da geht es auf einmal 3-mal richtig hoch und auch wieder runter.
Genau. Ansonsten 2 Runden, die gelaufen werden müssen. und alles am Seeufer vorbei. Das heißt, man sieht ja einen Großteil auf jeden Fall der Athleten immer wieder entgegenkommen. Und auf jeden Fall auch so, dass man den Athleten hinterher oder vorausläuft. Also es kann auf jeden Fall zu einer gewissen Art Jagdrennen werden, wenn da die Athleten sich gegenseitig über den Kurs hetzen.
Ja, eigentlich ist es fast eine Punkt-zu-Punkt-Strecke. Hin und zurück, der Rückweg ist ein bisschen versetzt vom Hinweg, aber ich glaube, die Athleten haben sich trotzdem irgendwie die ganze Zeit im Blick und können sich sehen und das macht es auf jeden Fall sehr spannend.
Absolut. Wenn wir jetzt auf die Athletinnen eingehen, die ja vor den Männern am Start sind, dann können wir auf jeden Fall sagen, dass wir mit Caroline Pohle eine am Start haben, die sicherlich auch zu dem erweiterten Favoriten Tinnenkreis zählt, wenn man sich so ihre aktuelle Saison anguckt.
Auf jeden Fall. Also die hatte ja so eine unfassbar starke zweite Saisonhälfte. Erstmal mit ihrem ja sehr emotionalen Sieg bei der 73 EM in Tallinn. Und dann Back-to-Back-Rennen auch beim 73 Zell am See gewonnen, wo sie sich ja irgendwie innerhalb von einer Woche von Newcomerin oder noch ein bisschen Underdog zur Top-Favoritin irgendwie gemausert hat. Hatte dann ja eigentlich auch noch eine Wildcard bekommen für das Tio 100-Rennen in Ibiza, wo sie ja dann leider krankheitsbedingt nicht starten konnte. Da hätte ich mich sonst auch sehr drauf gefreut, was sie da zeigt. Genau, und dann ist sie jetzt am vergangenen, also vor einer Woche am Freitag, jetzt sind schon fast zwei Wochen her, aber vor anderthalb Wochen ist sie ja noch beim 73 in Bahrain gestartet. Hat sich da so, was ich ja noch aus unserem Gespräch weiß, hat sich okay gefühlt. Sie war so ein bisschen leicht erkältet noch, hatte irgendwie am Dienstag vorm Rennen noch ein bisschen Halsschmerzen. Hat sich dann aber wieder gefangen bis zum Rennen und war dann okay dabei, hat sie gesagt. Es hat natürlich dann jetzt nicht zum Sieg gereicht, sie ist Dritte geworden. Aber trotzdem noch ein gutes Rennen und nochmal ein guter Test auch vor der 73 WM. Sie hat auch gesagt, dass sie da auch taktisch einiges noch mitnehmen konnte, was sie dann anders machen will in Neuseeland. Also nochmal eine gute Vorbereitung.
Die Stärken von Caroline Pohle sind ähnlich wie die Stärken von Taylor Nipp. Richtig gute Schwimmerin, gute Fahrradfahrerin. Ja. Wahrscheinlich nicht ganz so überragend wie Taylor Nipp, aber so auf jeden Fall die Rennen, ebenso wie die 73 EM in Tallinn, ja komplett von vorne bestritten. Ja. Also sie weiß auf jeden Fall, wie es ist, gejagt zu werden. Was ihr so ein bisschen gegenüber eventuell anderen Athletinnen fehlt, ist noch so der richtig, richtig schnelle Lauf. Wobei, wenn man sich anguckt, wie sie dieses Jahr die Rennen bestritten hat, ist es jetzt auch nicht mehr ganz so, dass du da sagen kannst, sie ist beim Laufen jetzt nicht ganz dabei. Ich finde, das hat sich ziemlich ja zu einer ausgeglichenen Disziplin entwickelt, als dass man sagen könnte, dass das eine Schwäche von ihr ist.
Ja, nee, das würde ich auch sagen. Sie hat zwar gesagt, dass sie sich beim Laufen irgendwie durchkämpfen muss und da dranbleiben muss. Natürlich ist es, wenn man so objektiv betrachtet, ist es ihre, oder subjektiv? Ich weiß es nicht. auf dem Papier ist es ihre schlechteste Disziplin. Sie kommt natürlich aus dem Schwimmen, ist eine gute Schwimmerin, fährt überragend Rad, will mit der Spitze vom Rad kommen, hat sie gesagt. Ich will jetzt nicht zu viel spoilern, das ganze Gespräch gibt es am Freitag bei Triathlon Talk. Hört euch das unbedingt an. Und dann, ja, es kommt auf ihren Lauf an und dann kommt es halt auch drauf an, wie viel sie da noch rausreißen kann und wie viel sie dann noch, wie welche Athletinnen sie dann noch hinter sich lassen kann.
Wenn wir uns das Frauenrennen insgesamt angucken, könnte man ja jetzt fast sagen, okay, also wer vielleicht nicht ganz so tief drin steckt, könnte vielleicht sagen, okay, das Rennen ist gegessen, die ersten drei Plätze sind vergeben.
Ja. Also kann man sie die großen drei nennen?
Also wenn man sich vielleicht so die Saison der T100-Tour anguckt und generell so die Saison, würde ich schon sagen, könnte man sie echt so die großen drei nennen. Also mit Taylor Nipp, Julie Durand und Ashley Gentle der Australierin sind halt wirklich drei Athletinnen am Start, die sich auch bei den letzten Rennen der T100-Tour nichts gegönnt haben. Mit dem guten Ausgang für Taylor Nipp, die eben auch gezeigt hat, dass unter enormem Druck doch noch alles funktionieren kann. Und sie hatte ja auch selbst gesagt, dass sie sich beim Finale in Dubai nicht wirklich gut gefühlt hat und gar nicht wusste, ob sie überhaupt an den Start gehen soll. Aber es war wirklich ein extrem spannendes Rennen in Dubai und Taylor Nipp hat einfach gezeigt, dass sie halt schon irgendwie so auf ihre Grundstärken vertrauen kann. Und selbst wenn es Julie Durand und Ashley Gentle eben gelingt, diesen Abstand beim Fahrradfahren möglichst gering zu halten, dass dann auf jeden Fall unter den harten Bedingungen in Dubai nicht mehr die Kräfte ausreichen, um so einen krassen Lauf aufs Parkett zu legen, dass der Vorsprung von, was war es, knapp eine Minute nach dem Fahrradfahren oder eineinhalb waren es, glaube ich, nach dem Fahrradfahren, schnell egalisiert wird. Also das war ja komplett nicht gegeben.
Also die beiden brauchen, glaube ich, auch so einen ähnlichen Rennverlauf einfach wie in Dubai. Also sie müssen irgendwie den Sprung in die erste Schwimmgruppe schaffen, den Taylor Nipp auf jeden Fall schaffen wird, weil sie auch einfach eine starke Schwimmerin ist. Wenn die beiden da irgendwie hinten dran bleiben können und so schon irgendwie den Rückstand in der ersten Disziplin reduzieren können, das ist schon mal eine sehr gute Ausgangsposition. Und dann, wie du sagst, müssen sie einfach schauen, dass der Abstand auf dem Rad nicht so groß wird. Und dann beim Laufen halt Taylor Nipp nochmal richtig unter Druck setzen, so wie sie es auch schon ein bisschen in Dubai gemacht haben, wo Ashley Gentle dann ja irgendwie auch alles auf eine Karte setzen musste und dann halt alles gegeben hat, das hat dann nicht gereicht, dann ist sie leider hochgegangen. Bei Julie Durand hat es auch leider an dem Tag nicht gereicht, aber das sind halt so die beiden Athletinnen, die sie irgendwie auch auf der Laufstrecke trotz des Vorsprungs vom Rad irgendwie unter Druck setzen können. Wir haben natürlich noch eine Cat Matthews am Start, die auch in allen Disziplinen gut aufgestellt ist, natürlich vielleicht eher ein bisschen spezifizierter auf die Langdistanz, die aber auch mit Radfahren kann, eine starke Läuferin ist, wahrscheinlich auch besser als Taylor Nipp läuft.
Ich meine, bei Katharina Matthews, ich meine, gut, den Europameistertitel oder den Vizetitel, den kann man so ein bisschen mitnehmen. Der war die EM in Tallinn war jetzt nicht so in der Tiefe, nicht so extrem breit besetzt. Aber sie hat ja auch einfach im vergangenen Jahr nach ihrem Comeback gezeigt in Lahti, dass mit ihr einfach auch auf der Mitteldistanz zu rechnen ist. Neben Katharina Matthews würde ich auf jeden Fall noch Imogen Simmons irgendwie so mitnehmen. Hat ähnliche Qualitäten, würde ich sagen. Kann sehr gut schwimmen, fährt auch stark Rad. Was ich mich so ein bisschen frage, ist, wenn man sich so die Mitteldistanz-WM in Lahti angeguckt hat, im letzten Jahr war es ja schon so, dass Taylor Nipp gar nicht hart aufs Gas gedrückt hat beim Schwimmen. Da ist er irgendwie so mit der Gruppe mitgegangen und
hat. Aber das braucht sie ja auch nicht.
Ja, wobei ich mich frage, wenn es jetzt halt wirklich so ist, wie, dass sie dann nicht irgendwie so ein bisschen härter aufs Gas drückt oder die Schwimmzüge setzt, wenn man es so sagt, und dann nicht eventuell schon von vorne das Rennen ticken aggressiver gestaltet, dann lädt sie ja auch die anderen Athleten so ein bisschen ein, schon da die Lücke gar nicht so groß werden zu lassen. Also, dass du quasi nach dem Schwimmen eigentlich schon erstmal so die Chance hast, eventuell so sie auf jeden Fall in Sichtweite zu haben. Deswegen frage ich mich so ein bisschen, ob Taylor Nipp eventuell ja eine andere Taktik wählt, als jetzt beim T100 oder so.
Ja, vor allem, wenn du sagst, dass es sich ja auch in Dubai nicht so optimal gefühlt hat vor dem Start, dass es vielleicht auch eher so ein Safe Gamble war, dass sie irgendwie beim Schwimmen erstmal ein bisschen mitschwimmt und guckt, wie sie sich fühlt. Jetzt hat sie natürlich irgendwie ein ganz anderes Potenzial für die Renngestaltung und wie du sagst, das könnte ich mir auch vorstellen, dass sie irgendwie schon von Anfang an direkt Druck macht, weil sie weiß, okay, die können mich auf der Laufstrecke so unter Druck setzen, dass ich diesen Abstand brauche. Und das sind Ashley Gentle und Julie Durand, schwimmen gut. Aber die schwimmen nicht so gut wie Taylor Nipp und da kann schon eine Lücke entstehen, vielleicht auch so um die 30 Sekunden und das ist dann schon viel.
30 Sekunden wäre auf jeden Fall was und man muss immer bedenken, die T100 sind knapp 3 Kilometer weniger laufen als jetzt bei der Mitteldistanz. Hört sich jetzt vielleicht erstmal nicht so mega viel
dafür
an.
Dafür 2 Kilometer mehr Radfahren.
Ja, sehr gut. Und was sind's? 100 Meter weniger schwimmen, ne?
Also, die lasse ich jetzt mal außen vor.
aber da fällt schon so die 3 Kilometer Laufen fallen ein Ticken mehr ins Gewicht als die Radfahrkilometer.
Auf jeden Fall.
Das heißt, man hätte ja auf jeden Fall bei der Laufstrecke die Chance, noch mehr Rückstand gut zu machen oder eben Vorsprung zu verlieren. Also das ist, deswegen könnte ich mir schon vorstellen, dass Taylor Nipp da vielleicht so ein bisschen aggressiver angeht. Ich meine, sie könnte jetzt das Triple schaffen. Sie hat vor 2 Jahren die Ironman 73-Weltmeisterschaft gewonnen, hat vergangenes Jahr in Lahti gewonnen. Auch beide Male sehr dominant, muss man ja sagen. Also da war wirklich nicht so, dass da irgendwie ja, Spannung aufkam, will ich jetzt nicht sagen. Keine Spannung aufkam, will ich nicht sagen. Aber es war auf jeden Fall so, dass Taylor Nipp vorne weg war und dann war es wirklich ein direkter Kampf um die hinteren Plätze. Das war, fand ich, jetzt bei dem T100-Finale in Dubai nicht ganz so. Natürlich war Taylor Nipp vorne, aber mit dem Wissen, was Julie Deron und Ashley Gentle einfach zulaufen können, was sie ja auch bei den Rennen vorher schon gezeigt haben, war es so, wo ich gedacht habe, so, boah, reicht wirklich dieser Abstand von knapp 1,5 Minuten oder so, was sie halt nach dem Fahrradfahren hatte, wirklich aus, dass sie es ins Ziel bringt.
Und da habe ich auch gezweifelt, muss ich sagen.
Und da fand ich, war so mega viel Spannung dabei. Ja. Wenn ich mich jetzt festlegen würde, würde ich schon sagen, okay, wenn alles ganz normal läuft, ich meine, das ist ja häufig so, man guckt auf dieses Tableau und denkt so, okay, die Namen, die werden vorne sein und dann sieht es bei der WM dann ganz anders aus, wie auf Hawaii dann.
Oder auf einmal gewinnt Rico Bogen.
Richtig, das sind dann halt wirklich so ganz andere Sachen, aber wenn alle Athletinnen gut durchkommen, glaube ich schon, dass Taylor Nipp, Deron und Ashley Gentle da sehr favorisiert sind für die ersten drei Plätze. Aus meiner Sicht wäre es auch so, dass für Caroline Pohle eine Top-5-Platzierung richtig gut wäre. Das auf jeden Fall im Bereich des Machbaren ist. Katrina Matthews, Imogen Simmons eben so mit dabei sind. Und dann ist halt so die Frage, wieso die anderen Athletinnen durchkommen. Ich meine, es gibt dann immer noch Namen wie Laura Madsen, Jackie Herring, Tamara Jewett. Aber da ist schon immer so, dass da irgendwie so eine oder zwei Disziplinen vielleicht nicht ganz so on point sind, um da ganz vorne mitzulaufen. Genau.
Ich möchte noch den Namen Solveig Løfseth in den Ring werfen.
Ja, habe ich mir schon fast gedacht. amtierende Weltbestzeithalterin über die 70-3-Distanz.
Ich glaube, das ist nicht offiziell. Die Ironman-Bestzeit. Ich glaube, die Weltbestzeit ist es nicht.
Genau, Ironman 70-3-Bestzeit, muss man so sagen. Nee, hat keine Chance, sage ich. Also die.
Na gut.
Klar, vom Papier her könnte man jetzt sagen, dass ist schon gut, aber die wird beim Schwimmen einfach schon so einen Rückstand auf die Top-Schwimmerin haben. Sie hat schon eine sehr gute Radstärke, kann man nicht anders sagen, aber es wird nicht ausreichen, um den Schwimmabstand zu minimieren. Und dann beim Laufen fehlt ja auch einfach die Klasse auf jeden Fall von der Taylor Nipp. Und da sprechen wir dann im Optimalfall vielleicht auch von 1,5 Minuten langsamer als Julie Deron und Ashley Gentle und damit. Ich glaube, Top 10 könnte es werden, aber für eine Top-3-Platzierung glaube ich es eher nicht. Genau. Neben Caroline Pohle sind auf jeden Fall noch zwei weitere deutsche Starterinnen am Start. Daniela Kleiser und Franzi Hoffmann. Lena Meissner hatte sich ja auch Anfang des Jahres in Valencia schon für die Weltmeisterschaft qualifiziert, hatte dann aber selbst entschieden, dass sie die Reise doch nicht antreten wird.
Genau, die war jetzt in Livigno, ein bisschen Skilanglauf.
Nee, kein Skilanglauf, Tourenski. Tourenski, genau. Ihr Freund war sogar im vergangenen Jahr, ich weiß gar nicht, ob er es jetzt auch nochmal versucht, in der Nationalmannschaft vom Tourenski oder wie heißt es? Mountain Engineering, glaube ich.
Mountaineering.
Mountaineering, genau. Engineering wäre ein bisschen was anderes. Also der entwickelt Berge. Der entwickelt Berge. Nein. Genau, im Mountaineering. Da war er auf jeden Fall mit dabei und die waren zusammen mit Johannes Vogel beim Tourenskilaufen. Also haben die ersten Schneeflocken da vor Ort genutzt. Richtig gut. Aber einen Tag später kommen wir zum Männerrennen und da sieht alles ganz anders aus.
Ich freue mich so auf dieses Rennen. Ich muss es sagen. Ich bin gerade einmal die Startliste durchgegangen und ich musste Juri Köln einmal streichen, weil der hat leider abgesagt. Der hat sich noch einen Infekt eingefangen und hat dann jetzt seine Saison beendet. Ich glaube, es sind trotzdem noch 11 Kandidaten, die ich auf dem Zettel habe, die das Rennen gewinnen können. Soll ich es einfach mal runterrattern?
Komm, lies sie mir vor. Nee, wer ist dein Top-Favorit?
Mein Top-Favorit?
Wir können es ja so angehen. Kann man sich bei den Männern auch schon, du sagst jetzt 11 Favoriten, aber kann man da 3 rauspicken, wo du sagst, okay, die haben meiner Meinung nach die allerbesten Chancen?
Ich muss den Kreis, glaube ich, auf 6 erweitern. Wenn du 3 willst, dann sage ich, ich glaube auf jeden Fall, dass ein Neuseeländer in Neuseeland gewinnt. Ich weiß nicht, ob es Kyle Smith oder Hayden Wild wird. Oder Leo Berger.
Okay. Was ist mit Gilly Gaines?
Der wäre Nummer 4 gewesen.
Ja, also ich finde, das Männerrennen ist wirklich, hat ein mega krasses Feld, was so die Tiefe angeht, wenn man sich so die Namen anguckt und auch einmal so anschaut, was sie dieses Jahr so geleistet haben. Also es ist ja dann nicht so, dass da irgendwie gefühlt ein großer Name ist, aber der dieses Jahr nicht ganz so richtig aktiv war. Aber wie du sagst, eben Jelle Gaines, Hayden White, Kyle Smith, dann gibt es Rico Bogen, Leo ja. Berger, Justus Nieschlag darf man definitiv nicht unterschätzen. Grigori Barnaby hat jetzt gerade sein erstes Ironman 73-Rennen gewonnen in Western Australia. Der kommt auf jeden Fall auch mit einer ziemlich guten Form dahin. Willi Hirsch, würde ich sagen, ist so ein kleiner Geheimfavorit, also Richtung Top Ten auf jeden Fall, sage ich. Also der könnte aus meiner Sicht gerade einfach mit der Schwimm- und Radperformance, die er so liefert, könnte da vielleicht so ein bisschen das Momentum auf seine Seite holen, dass es beim Laufen passt. Ja. Wahrscheinlich wird es beim Laufen dann nicht unbedingt dafür reichen, dass es ganz nach vorne geht, weil da fehlen, glaube ich, dann nochmal so 3-4 Minuten. Aber das wäre so ein Tipp, der vielleicht Richtung Top Ten gehen könnte. Ja.
Wir haben noch Mathis Magerier, wir haben noch Matt Hansen. Habe ich Matt Hansen? Ja, Matt Hansen, auch ein schneller Läufer. Ich weiß nicht, ob er auf dem Rad da vorne mithalten kann. Auf jeden Fall einmal einer, den man auf dem beim Laufen auf dem Zettel haben sollte. Wir haben noch Henry Schumann. Auch von der Kurzdistanz natürlich.
Kasper Stornes.
Kasper Stornes.
Was mit Matthew Marquardt?
Wir haben gerade viel, wir haben in Vorbereitung auf diesen Podcast viel über Matthew Marquardt geredet, weil wir haben wild hin und her gerechnet, mit wie vielen Punkten er die Ironman Pro Series gewinnen könnte.
Gut, was wir sagen können, oder wenn das Rennen normal läuft, können wir ja sagen, es wird nach dem Wochenende auf jeden Fall jemand sein, der nicht aus Deutschland kommt, der die Ironman Pro Series gewinnt. Patrick Lange hat keine Chance mehr, obwohl er die Weltmeisterschaft gewonnen hat. Grigori Barnaby liegt jetzt, der Italiener liegt auf Platz 1 und kann eben nur noch von, oder doch kann, glaube ich, nur noch von Matthew Marquardt verdrängt werden. Ja. Christian Hogenhauk könnte sich auch noch verbessern an den Punkten, aber ich glaube nicht so weit.
Der könnte auch noch Patrick Lange überholen.
Genau, der könnte Patrick Lange noch überholen. Aber wir haben wild hin und her gerechnet, wie es mit Matthew Marquardt und Grigori Barnaby aussieht. Der Sonderfall ist, dass Matthew Marquardt aktuell noch ein Rennen weniger eingebracht hat als alle anderen. Die ganz großen Zahlen, die uns da die ganze Zeit über den Weg gegangen sind, egal wie wir hin und her gerechnet haben, und da mussten wir echt schon so ein bisschen lachen, weil Grigori Barnaby liegt mit 19.059 Punkten auf Platz 1 und Matthew Marquardt liegt mit 16.582 Punkten auf Platz 8. Das sind 528 Punkte zwischen denen und es sind 528. Jetzt müssen wir hier nochmal nachrechnen. Aber auf jeden Fall ist es genau die gleiche Punktzahl, die zwischen denen liegt, die
um die sich Grigori Barnaby noch verbessern kann.
So ist es. Um die sich Grigori Barnaby noch verbessern kann. Also das ist, finde ich, eigentlich so ein bisschen so dieses Skurrile an der ganzen Geschichte. Und es ist auf jeden Fall so, dass diese 2477 Punkte liegen zwischen denen und
für den Sieg bei der 73 WM gibt es 3000 Punkte.
523. So. Punkt. Also ja. 523 Punkte. Genau. Die 523, um die dreht sich eigentlich alles. Und das ist auf jeden Fall die Zahl, um die sich Grigori Barnaby eben noch verbessern kann, wenn er das Rennen gewinnt. Also es ist eher eine theoretische Zahl. Ansonsten ist es so, dass er eben diese 523 Punkte irgendwie auch noch minimieren kann. 523 Punkte sind im Endeffekt 8 Minuten 40 ungefähr umgerechnet Abstand zum Sieger, was er dann ins Ziel kommen könnte, um mindestens noch einen Punkt zu erhalten. Genau, am einfachsten ist, Grigori Barnaby bleibt einfach vor Matthew Marquardt.
Und gewinnt die Pro Series.
Und gewinnt die Pro Series.
Gewinnt Matthew Marquardt die 73 WM, gewinnt er auch die Pro Series.
So ist es.
Aber.
Aber, nein, ich glaube es nicht. Also Matthew Marquardt wird auf jeden Fall vorne mit aus dem Wasser kommen, wird auch vorne mit Fahrrad fahren, keine Frage. Aber er hat einfach nicht die läuferische Klasse, die eben die ganzen Kurzdistanzathleten mit auf den Halbmarathon bringen. Also es ist ja wirklich extrem, was da für eine Dichte ist. Und ich würde fast sagen, dass dieser Halbmarathon in einer 1:10 oder eventuell sogar schneller von der Bühne geht.
Auf jeden Fall.
Auch den Sieger entscheidet.
Ja, ich denke auch, dass unter 1:10 gelaufen wird. Wir haben es bei Kyle Smith schon bei The Championship gesehen, wo er eine 1:09 gelaufen ist. Ich glaube, die Dichte des Feldes ist einfach so hoch, dass du da komplett alles rausballern musst, was geht. Vor allem die Kurzdistanzler, Hayden Wild läuft unter 29 Minuten auf 10 Kilometer in einem Triathlon. Jetzt muss er natürlich die doppelte Strecke laufen, noch ein bisschen weiter. Aber das wird ein richtig schnelles Lauf. Das wird ein richtig schneller Lauf und ich glaube, für die eingesessenen Mitteldistanzathleten kommt es irgendwie darauf an, die Kurzdistanzler auf dem Rad abzuhängen. Wir haben richtig starke Mitteldistanzathleten auf dem Rad, wie natürlich den Titelverteidiger Rico Bogen, wir haben Mathis Magirier, Kyle Smith, wir haben sie alle schon angesprochen, die auf dem Rad richtig Druck machen können. Dazu kommt auch ein Ruben Zipunke, der richtig gut schwimmt und Rad fährt und vielleicht da auch die Gruppe irgendwie mitziehen kann. Und ich weiß nicht, wie gut die Qualitäten auch von Hayden Wild oder ja von leichteren Athleten einfach sind auf dem Rad. Natürlich sind sie super stark. Leo Berger ist, glaube ich, auch einer, der auch gut Radfahren kann. Ich glaube, das wird so der gefährlichste erstmal. Und dann muss man einfach sehen, wie sich das so herauskristallisiert. Aber ich glaube, Leo Berger hat sehr gute Chancen. Neben Rico Bogen, der nach seinen Performances bei den T100-Rennen auch immer noch richtig gute Chancen hat, meiner Meinung nach auch seinen WM-Titel zu verteidigen. Das wird ein richtig spannendes Rennen.
Leo Berger ist auf jeden Fall so der Athlet, der vielleicht fast am meisten verlieren kann von seiner Serie. Bis jetzt 73 Rennen gemacht, alle drei gewonnen. Dieses Jahr ist das erste Jahr, wo er 73 Rennen absolviert. Du hast aber auch schon Rico Bogen angesprochen. Wenn man sich eben auch seine Form anguckt, die er in Dubai an den Tag gelegt hat, dann ist es schon so, dass er wahrscheinlich auch bei den Großen mithalten kann, oder? Also ich finde, Rico Bogen ist so, den hat...
Naja, Rico Bogen gehört zu den Großen, würde ich sogar sagen. Ja,
das ist so ein bisschen die Frage. Gehört er zu den ganz Großen? Ich meine, er ist Weltmeister geworden, absolut. Hat eine extrem starke T100-Tour gemacht. Aber wenn du jetzt so raufguckst, würdest du dann direkt sagen, ja, der springt mir direkt ins Auge, weil er so mit zu den großen Namen gehört? Oder ist es so, okay, Rico Bogen, der ist Weltmeister, den muss ich auf jeden Fall mit auf dem Schirm haben?
Ich würde sagen, ersteres. Also wenn ich Rico Bogen auf einer Startliste sehe, dann denke ich, oh.
Oh, mach ich mal einen Bogen drum.
Was willst du, also natürlich ist er Weltmeister und das spielt natürlich auch irgendwie ein bisschen damit rein, aber er ist trotzdem Weltranglisten-Sechster. Er ist im Feld der bestgerankte Schwimmer, er ist im Feld der bestgerankte Radfahrer und der fünftschnellste Läufer auf dem Papier. Das kann man nicht ignorieren.
Ja.
Und deswegen ist er für mich einer der großen Favoriten. Nicht nur wegen seiner Performances bei der T100-Tour, wo er Kyle Smith auch geschlagen hat in Dubai, wo er gegen Kyle Smith nur ganz knapp in einem Sprintduell in San Francisco verloren hat. Jetzt verspielen ihm die Bedingungen wahrscheinlich auch noch ein bisschen mehr in die Karten, weil es nicht ganz so heiß wird. Natürlich hat er in Dubai gezeigt, dass er mittlerweile auch mit Hitze umgehen kann, wo man vorher immer gesagt hat, oh, das kann er nicht, er kann nur kühle Bedingungen wie in Lahti. Das ist einfach nicht mehr der Fall und deswegen ist er einer der großen Favoriten für mich.
Ja, würde ich, also ich gehe auch fast mit, weil ich fand, es war so, er ist Weltmeister geworden und alle haben so gesagt, ja, es war irgendwie so ein Ausrutscher oder weiß ich nicht, man hatte ihn vorher nicht auf dem Schirm und dann war es so, dass ich fand, dass er bis San Francisco so ein bisschen auch diesen Druck hatte, da hinterher zu rennen. Mhm. Also nicht, dass er da irgendwie schlechte Ergebnisse über die Saison gezeigt hat, aber es wirkte immer so, dass man dann von draußen geguckt hat, oh, der 73-Weltmeister stand jetzt nicht auf dem Podest oder so. Aber wenn man sich dann eben die weiteren Rennen angeguckt hat im Gesamtsaisonverlauf, auch so dieser Punkt, der dann immer so in den Kopf kam, so ja, von wegen, er ist jetzt einmal schnell gelaufen, aber irgendwie zählt das Laufen noch zu seiner Schwäche. Wenn man sich anguckt, welche Geschwindigkeiten er da mitgelaufen ist und wenn in San Francisco muss man ja auch wirklich sagen, ich meine mit Kyle Smith und Maarten van Riel sind da einfach auch zwei extrem starke Läufer. Ja. Und er hat die bis zum Ende herausgefordert. Also das ist einfach, und jetzt auch in Dubai, glaube ich, zählt schon so ein bisschen mit rein, dass das einfach so dieser Punkt ist, dass dieses Momentum eigentlich schon auf seiner Seite liegt. Also er sieht, dass er eine extrem gute Form hat. Er sieht, dass er beim Laufen, was waren es, irgendwie 16 Kilometer mit Maarten van Riel mitlaufen kann, so ungefähr, ihn da auch wirklich pushen kann und auch immer wieder Akzente setzt und sich da kein bisschen verstecken muss. Deswegen könnte ich mir schon echt vorstellen, dass der zum Laufen echt vorne mit runterkommt und er da eben so wie es die Saison über gemacht hat, dass er sich gegenüber niemandem verstecken muss und er so dieses Zepter in die Hand nimmt und die anderen unter Druck setzt. Und ich könnte mir vorstellen, dass das vielleicht für den einen oder anderen dann, auch wenn die Strecke, die Laufstrecke dann eben 3 Kilometer länger ist, ja, auch so ein bisschen für Sorgenfalten sorgen könnte. Also auf jeden Fall finde ich auch ein extrem spannendes Rennen und hohe Leistungsdichte mit, eben Hayden Wild und Jelle Gehns, so zwei, glaube ich, die sehr interessant sind, weil sie noch wenige Mitteldistanzrennen haben.
Und wenn sie mal welche gemacht haben, dann haben sie immer abgeliefert.
Wenn sie welche gemacht haben, haben sie immer abgeliefert. Und ich glaube, Hayden Wild und Kai Smith werden auch richtig angespitzt sein, um da eventuell den neuseeländischen Heimsieg zu feiern.
Was glaubst du, kann Justus Nieschlag reißen?
Ich hoffe, dass er gesund an der Startlinie stehen wird. Das ist ja immer so ein bisschen die Frage bei ihm. Ich würde meine Hand dafür ins Feuer legen, dass sein Ergebnis besser wird als im vergangenen Jahr.
Auf jeden Fall.
Wo er dann irgendwie die Weltmeisterschaft durchgezogen hat, obwohl er wusste, dass er verletzt ist. Mit den beiden letzten Rennen, glaube ich, die er bei der T100 Tour gemacht hat, kann man schon sagen, dass er da als Wildcard-Inhaber mit Platz 3 und Platz 6, glaube ich, war das, gezeigt hat, dass er da eben auch absolut zur Weltspitze dazugehört.
Bei seinem dritten Platz in Las Vegas nehme ich immer das Wort sensationell in den Mund, aber es ist auch einfach so. Und in Dubai, er hatte keine spezifische Vorbereitung. Er ist spontan aus dem Trainingslager angereist und hat das Rennen gemacht, einfach um sich nochmal auf dieser Bühne zu beweisen und ist dann Sechster geworden. Also das Beste aus dem Rennen rausgeholt, würde ich sagen.
Ja, finde ich auch. Also ich meine, wenn du mit dem Mindset irgendwie losfliegst, ich glaube, Fuerteventura war er, glaube ich, fährst du da hin und denkst, okay, ich mache jetzt hier meine WM-Vorbereitung und dann kriegst du 2 Tage später einen Anruf hier, willst du nach Dubai und du eigentlich gar kein richtiges Training in den Knochen hast, weil du irgendwie noch Anreise hast, dich da koordinieren musst und dann in Dubai so ein Ding ablieferst.
Er ist auch ins Trainingslager nur mit Rennrad angereist, weil er nur ein bisschen Grundlagenkilometer noch sammeln wollte für die Monate dann. Er hatte gar kein TT dabei, hatte keine Hitzeanpassung, hatte keine spezifische Rennvorbereitung, ist irgendwie aus dem Flieger gestiegen und direkt gestartet. Also dann noch Sechster zu werden in so einem Feld bei dem Finale.
Ja. Von daher, und Justus, muss man sagen, ist ja auch von seinem Stärkenprofil ein sehr ausgeglichener Athlet. Als Kurzdistanzler schwimmt er auf jeden Fall vorne mit dabei. Also hat da jetzt keine große Lücke nach dem Schwimmen, die er schließen muss. Hat halt auch schon mehrfach gezeigt, dass er auf dem Rad auch richtig gut Akzente setzen kann und da eben auch schafft, irgendwie das Rennen richtig zu lesen.
Ja, ich glaube, bei ihm wird es trotzdem irgendwie so aufs Radfahren ankommen, weil ich hab ja mit ihm gesprochen vor nicht allzu langer Zeit, auch vor den T100 in Dubai. Und da meinte er auch, dass er so die Saison über immer ein bisschen energetisch auch Probleme hatte auf dem Rad, gerade zum Ende. Und ich glaube, das wird so der Knackpunkt sein bei ihm, ob er vorne dann auch mit den Guten, die sind alle gut, mit den Top-Jungs auf dem Rad irgendwie mitfahren kann, also mit einem Rico Burg, mit einem Magirier, mit einem Kyle Smith. Wenn er das schafft und dann einen guten Lauf abliefert, den er auf jeden Fall auch in sich hat, dann geht das auf jeden Fall auch sehr weit nach vorne.
Glaube ich auch. Also Top 10, Top 5 kann auf jeden Fall, glaube ich, drin sein, wenn es ein Tag ist, wo ihm alles gelingt.
Dann kommt er aufs Podium.
Wenn alles gelingt, dann könnte er aufs Podium kommen, dann müsste er Kyle Smith wahrscheinlich verdrängen. Tut mir leid, Kyle. aber den hat er schon ein paar Mal, den hat er ja noch nicht, geschlagen. Doch, war Kyle Smith in Las Vegas. Nee, Kyle Smith war nicht in Las Vegas.
Nee.
Da war er krank. Aber auf jeden Fall, also Justus Nieschlag auf jeden Fall jemand, auf den man auch noch achten muss. Ich meine, wenn man sich an das Rennen im, war das Walchsee, nee, Kraichgau war das, glaube ich, als er sein 73-Rennen gefahren ist und da auch sich einfach an die Spitze gesetzt hat und von Ruben Zipunke schon zum Beispiel nicht einholen lassen hat. Das ist dann auch erstmal so eine Sache, die muss man, glaube ich, mental einmal so durchziehen können. Und ist ja jetzt auch nicht so, dass Ruben Zipunke da irgendwie ja für als schlechter Radfahrer gilt. nee. Von daher muss man das auch echt erstmal so schaffen. Und Freddy Funk war damals auch mit am Start. Also das war schon ein richtig starkes Rennen vor 2 Jahren. Von daher, ja, wie du sagst, glaube ich, ist ein Athlet, mit dem man rechnen muss oder den man auf jeden Fall irgendwie so im erweiterten Kreis auf dem Schirm haben muss. Der da zu den Top 11 auf jeden Fall mit dazuhört.
Ja, die Rennen am Samstag und Sonntag in Neuseeland, bei uns am Freitagabend und am Samstagabend um 19 Uhr ist Start der Frauen am Freitag und um 19 Uhr am Samstag ist Start der Männer.
So ist es. Also, gutes Abendprogramm, fast zur Primetime.
Kann man auf dem Weihnachtsmarkt gucken.
mit einem kleinen Glühwein. Oder wie eventuell mancher das abends häufig macht, auf der Rolle genießen.
So ist es.
Und da kommen wir zu unserem nächsten Werbepartner.
Unser Werbepartner ist Training Peaks. Denn das Jahr 2025 steht vor der Tür. Das bedeutet, dass jetzt die perfekte Zeit ist, um sich auf die nächste Saison vorzubereiten. Natürlich mit Trainingsplänen von Training Peaks. mit Trainingsplänen, strukturierten Krafttrainings oder auch der neuen Indoor-Plattform, die Training Peaks ja akquiriert hat. Training Peaks Virtual, das ja quasi ähnlich wie andere Anbieter ein, ja, angeleitete Workouts in den eigenen 4 Wänden, ja, bietet.
In virtueller Welt. Training Peaks Virtual haben wir getestet. Könnt ihr euch bei Triathlon Insider angucken. Wir werden dazu auch nochmal einen allgemeinen Artikel verfassen, den ihr gerne lesen könnt. Wir haben auch noch andere Indoor-Cycling-Plattformen getestet, sodass man sich da einmal einen Überblick schaffen kann. Das Gute bei Training Peaks Virtual ist, dass es erstmal bis März kostenlos ist. Ab da an wird es sehr wahrscheinlich im Premium-Umfang von Training Peaks enthalten sein. Und neben der Indoor-Cycling-Plattform Training Peaks Virtual enthält das zum Beispiel auch noch die Pro-Version. Sachen wie die Kalenderauswahl, dass man die Einheiten hin und her schieben kann, dass man eben auch eigene Trainingspläne reinziehen kann, etc. Also ja. Man hat mit Training Peaks dann ein All-in-One-Produkt, mit dem man fit werden kann und sich für die Saison vorbereiten kann.
So sieht's aus. Und wenn ihr mehr davon sehen wollt, dann geht doch einfach auf trainingpeaks.com/trimac und überzeugt euch selbst von Training Peaks.
So ist es. Also, wir können uns eigentlich auch fast auf die neue Saison vorbereiten. Schon länger in der Off-Season. Irgendwann muss die Season beginnen, bei mir auf jeden Fall. Da kann ich auch mal in meinen leeren Training Peaks Account reingucken und schauen, welche Einheiten ich da reinziehe, damit da wieder ein bisschen Fitness kommt. Jan, vielen Dank dir.
Vielen Dank dir.
Wir haben jetzt hier auf jeden Fall ein richtig spannendes Wochenende vor der Brust. Wenn wir nächste Woche eventuell uns wieder hören, hier, wir wissen ja nicht, ob Frank,
ob es uns gegönnt ist,
den neuen Podcast-Raum dann einzuweihen. Aber jetzt zum Ende hin einmal deine Tipps: Wer Frauenpodium, Männerpodium?
Ich wusste, dass du mich das fragst und ich hatte Angst vor dieser Frage. Ich sag, Ashley Gentle gewinnt. Ich sag, Ashley Gentle gewinnt, weil es ihre erste 73-WM ist. Das haben wir gar nicht erwähnt. Ashley Gentle ist das erste Mal in ihrer Karriere bei einer 73-WM am Start. Und ich gönne das wie bei den Rookies of Hawaii, wo man sagt, man kann nicht als Rookie Hawaii gewinnen. Sage ich, man kann als Rookie aber die 73-WM gewinnen. Und deswegen gewinnt sie vor Taylor Nipp und Caro Pole.
Wow, was mit Julie Durand?
Das möchte ich nicht erörtern.
Okay, dann sage ich bei den Frauen, bei mir gewinnt, ich glaube, es ist ein Sea-Line-Lauf wie in Dubai. Und zwar gewinnt Nipp vor Deron, vor Gentle und Caro Pole wird Vierte. Matthews Fünfte, Simmons, Vierte, Simmons Fünfte, mein Tipp.
Und bei den Männern?
Bei den Männern soll ich jetzt anfangen. Okay, bei den Männern bei den Männern ist es schon echt schwer.
Liest du einfach die Tipps von Thorsten Ralle ab?
Nee. Das ist mir zu unsicher. Dann würde Kaspar Stornes auf Platz 4 kommen und das glaube ich nicht. Ich glaube, es gibt einen neuseeländischen Sieg. Da würde ich mich auch festlegen. Und ich glaube auch, dass Hayden Wild das Ding gegenüber Kai Smith macht. Und ich würde sagen, es wird ein neuseeländischer Sandwich. Und in die Mitte kommt jemand mit Schwarz, Rot und Gelb in der Flagge. Wer es dann ist, ist dann so ein bisschen die Frage. Ob es Rico Bogen oder Jelle Gehns ist, weiß ich nicht.
Oh.
Aber auf jeden Fall, die Farben der Flagge werden auf Platz 2 vertreten sein.
Ich mache das, glaube ich, andersrum. Ich tausche den Neuseeländer. Ich sage, Kai Smith gewinnt vor. Ich lege mich fest bei Schwarz-Rot-Gold mit Rico Bogen vor Hayden Wild.
Okay, also auch ein neuseeländischer Sandwich.
So ist es.
Und Jelle Gehns wird Vierter, sagst du?
Wenn er möchte.
Wer gewinnt die Pro Series?
Gregory Barnaby.
Okay, und Matthew Marquardt wird noch Zweiter und verdrängt Patrick Lange.
Das wäre vorstellbar. Okay. Bei den Frauen wird es auch nochmal eng bei der Pro Series.
Bei den Frauen, genau, da sind wir gar nicht drauf eingegangen. Aktuell Jackie Herring noch führend, aber
es sind nur 200 Punkte vor Cat Matthews.
Genau, Cat Matthews hat da sehr gute Chancen, die Führungsposition einzunehmen und dann nach einer sehr erfolgreichen T100-Tour auch noch die Pro Series zu gewinnen. Und damit würde sie als einzige Athletin zeigen, dass auch ein Spagat zwischen T100 und Pro Series geht. Aber dafür müssen natürlich auch ordentlich Rennen absolviert werden.
So ist es. Wir versuchen jetzt den Spagat zwischen Arbeit, Training und 73 WM gucken.
Richtig, also wir wünschen euch eine schöne Woche. Vielen Dank fürs Zuhören und dann eventuell bis zur kommenden Woche in dem neuen Podcast-Raum. Ansonsten eine schöne Weihnachtszeit und viel Erfolg beim Training.
Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.
Ciao.
Tschüss.